Ich glaube, dass viele falsche Vorstellungen von einer Partnerschaft haben.
Die Menschen sind so schnell dabei, Dinge wegzuwerfen.
Und dann zu sagen, naja, jeder verdient halt für sich sein Geld und jeder sorgt selbst für die Rente vor, funktioniert halt in so einer Familienkonstellation nicht mehr.
Es zeigt eben auch, wie eine Frau ihren eigenen Weg geht.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung. Ich bin Anja Werner, Mutter einer Tochter im Grundschulalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 10 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 8 Jahren bei Verwendo. Ich habe 2 kleine Töchter.
Hallo Helene.
Hallo Anja.
Heute habe ich das Vergnügen, einen ganz besonderen Gast vorzustellen, nämlich Heike Ingwersen-Hermann. Sie ist Rechtsanwältin mit Schwerpunkt auf Familienrecht und Mediatorin hier in Hamburg. Ich freue mich, dass du da bist, Heike.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, bei euch zu Gast zu sein.
Liebe Heike, deine Internetseite heißt Sprechen statt Streiten. Wie sieht denn deine tägliche Arbeit mit diesem Satz so aus?
Ich versuche bei allen Mandaten, die ich so habe, sei es Mediation, sei es auch im rechtsanwaltlichen Tätigkeitsbereich, das Thema Lösung in den Fokus zu stellen. Einvernehmliche Lösung und einen respektvollen Umgang zwischen den Parteien herzustellen. Das ist manchmal schwierig aufgrund des großen Konfliktpotenzials, aber ich glaube, am Ende lohnt es sich immer, in dieser Form vorzugehen. Mein Grundthema im Erstgespräch ist meistens, dass ich sage, überlegen Sie sich mal, wie Sie in 5 Jahren auf sich blicken möchten. Möchten Sie sich als Streithansel erlebt haben oder als jemand, der eine schwierige Situation professionell und gut lösen kann?
Das klingt nach sehr viel Zukunftsorientierung. Wie kam es denn für dich zu der Verbindung von Familienrecht und Mediation?
Ich selbst bin Anwältin, aber ich bin gleichzeitig auch Mutter von 3 Kindern und habe jahrzehntelang in einer Familie mit kleinen und heranwachsenden Kindern gelebt. Und das ist ja eine Expertise, die man überhaupt gar nicht hoch genug einschätzen kann, und die wollte ich mit meiner juristischen Tätigkeit verknüpfen. Und gleichzeitig, weil ich finde, das ist ein Verhältnis zwischenmenschliches, was eigentlich nie endet, war mein Anliegen, dass man keinen Abbruch innerhalb von Familien herstellt, sondern dass man sagt, diese Familie, wie auch immer, ist sie getrennt, geschieden oder eben auch zusammenlebend, bleibt immer zusammen. Und das ist mir ein großes Anliegen, dass man im familienrechtlichen oder im Familiensinne agiert.
Wow, da muss ich tatsächlich kurz drüber nachdenken. Also das hat so viel Zukunftsorientierung für Familien einfach, finde ich. Also gar nicht zu sagen, okay, na klar, streitet man sich mal. Also wie heißt es immer, Streit kommt in den besten Familien vor. Sondern zu überlegen, wie gehe ich damit um? Und wie kann denn Streit am Ende wieder gelöst werden, wenn es mal festgefahren ist?
Mein erster Gedanke dazu war, die Menschen sind so schnell dabei, Dinge wegzuwerfen und weniger gut darin, Dinge zu reparieren. Und umso besser, also umso schöner, dass es so Menschen gibt, die so ganz nachhaltig daran denken, was ist denn in 30 Jahren? Vielleicht brauche ich das Ding ja dann noch, was ich da weggeworfen habe.
Welche Voraussetzungen, würdest du sagen, sind für eine erfolgreiche Mediation nötig?
Es ist einmal wichtig, dass die Menschen wissen, was sie selbst wollen, was sie für ein Ziel in der Mediation erreichen wollen. Dass sie aber gleichzeitig auch wissen, dass der andere ebenfalls Ziele hat, dass man mit diesen Zielen des anderen respektvoll umgeht und überlegt, an welcher Stelle man kompromissbereit sein kann. Und immer sich zu überlegen, dass man lösungsorientiert denkt.
Was würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen einer Mediation in dem Sinne und einer Paartherapie?
Naja, bei einer Mediation geht es darum, dass im Grunde genommen muss ich sagen, in meinem familienrechtlichen Bereich geht es darum, dass man die Sachthemen in erster Linie klärt. Die sind natürlich immer mit zwischenmenschlichen Themen verwoben. Aber das ist das Schöne bei einer Tätigkeit als Juristin, dass man eben sich auch auf die Sachthemen konzentrieren kann und nicht die Familienverhältnisse der Ursprungsfamilie klären muss. Man kann natürlich hoffen, dass, und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn jemand in eine Mediation geht, dass er Selbstreflexion schon betrieben hat, dass er also auch weiß, weshalb er an welcher Stelle wie reagiert. Aber das ist natürlich schon etwas, was sehr viel von jemandem verlangt. Aber ich glaube auch, dass die Menschen, für die eine Mediation in Frage kommt, dass die auch selbstreflektiert sind und dass sie dieses Mittel zur Konfliktlösung bewusst gewählt haben. Und vielleicht dadurch schon sich ausweisen, dass sie zu einem gewissen Abstraktionsvermögen in der Lage sind.
Sehr gute Unterscheidung, ja. Also selbst zu erkennen, was brauche ich jetzt eigentlich, eine Therapie oder eine Mediation. Gerade im Familienrecht kann ich mir vorstellen, gibt es sicher viele festgefahrene und gefestigte Konflikte. Gibt es deiner Meinung nach Punkte oder Umgangsweisen, wo eine Mediation nicht mehr möglich oder auch zielführend ist? Also bestimmte Triggerpunkte, wo du gleich siehst, so okay, nee, das hat keinen Zweck.
Ich glaube, in dem Moment, wo der Respekt wegfällt vor dem anderen und wenn die Empathie auch nicht da ist, zu sehen, es gibt zwar mich und ich habe meine Vorstellungen, meine Meinungen, meine Gefühle, aber die Gefühle und die Meinung, Vorstellungen des anderen dürfen neben meinen sein und haben in erster Linie mal die gleiche Berechtigung. Es muss nicht meine Meinung sein, aber ich kann das schon noch sehen. Und das macht es möglich. Und es gibt natürlich auch Menschen, die aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur nicht dazu in der Lage sind, heute heißt es ja so oft, diese narzisstisch gestörten Menschen, die nun mal allemal sind nicht dazu in der Lage, wenn es tatsächlich so eine Störung ist. Und leider muss man wohl feststellen, dass die meisten Probleme tatsächlich mit sehr auffälligen Persönlichkeiten nicht lösbar sind. Das sind die, die wir dann auch bei Gericht sehr, sehr streitig verhandeln müssen.
Ich wollte gern kurz erzählen, ich habe tatsächlich eine Partnermediation selber in Anspruch genommen, und zwar als meine Tochter ganz, ganz klein war noch, man so sich erstmal finden musste. Und ich habe das nie wieder gebraucht, deswegen kann ich da auch nur für plädieren. Wann ist der beste erste Moment, der einem auffallen könnte, wo du sagst, das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, dann doch mal eine Mediation aufzusuchen?
Ich glaube, dass Beziehungen ja immer gewissen Wandlungen unterworfen sind. Wenn man so vielleicht aufgewachsen ist wie ich oder so strukturiert ist und so eine etwas reifere Sicht auf das Leben hat, überlegt man sich natürlich, wieso kommt es überhaupt immer wieder zu Konflikten. Ich glaube, dass viele falsche Vorstellungen von einer Ehe, von einer Partnerschaft haben. Natürlich ist man verliebt am Anfang, aber das hört natürlich auch auf nach 2, 3, 4, 5 Jahren und es wird dann ein Alltag, den man sich wunderbar gestalten kann, aber man kommt plötzlich an Grenzen und sagt, das ist jetzt hier kein Schmetterlinge, sind mir im Bauch und wie auch immer. Und ich glaube, dann kommt es einmal sehr darauf an, dass jeder von den Partnern weiß, wer bin ich, was sind meine persönlichen Ziele und wie kann ich die verfolgen und es geht mir gut, ohne dass der andere mich glücklich macht. Und dafür ist der andere auch nicht da. Der andere ist nur dafür da, dass er sich mit einem irgendwie wunderbar vielleicht ergänzt, weil man irgendwie gewisse Eigenschaften in denen hat. In dem Moment, wo man merkt, wenn auch Kinder dazugekommen sind, die ja eine Beziehung nicht unbedingt leichter machen, sondern eher schwieriger, und man merkt, das passt irgendwie alles nicht mehr, gleichwohl kann man den anderen noch furchtbar gut leiden. Ich glaube, dann sollte man den ersten Schritt gehen und sagen, entweder in Mediation oder in ein Paargespräch zu gehen, um diese realistische Einschätzung von der Welt, wie sie sich tatsächlich darstellt, mit der Gefühlswelt in Einklang zu bringen und zu sagen, ja, wir sind zwar vielleicht nicht mehr so wahnsinnig verliebt, aber wir haben trotzdem gleiche Ziele. Und es ist ja auch Kindererziehung, ist zum Beispiel auch ein Marathon. Das ist nicht abgeschlossen, es ist keine Kurzstrecke. Und ich glaube, es fängt alles damit an, dass man vor der Ehe schon sagt, bin ich reif dafür? Bin ich reif dafür zu sagen, ich laufe einen Marathon? Kann ich die Verantwortung für mich übernehmen? Kann ich die Verantwortung für den Partner und auch für das Kind übernehmen? Und nur dann kann es gelingen und es ist schon schwierig genug, wenn man das alles macht. Ist die Frage beantwortet? Ich weiß es nicht, ja. Ich habe so sehr ausgeholt.
Nee, ich wollte mich gerade bedanken, weil diese, wenn du ausholst, wird es wirklich wertvoll für uns. Das sind ja Dinge, da hast du Lebenserfahrung und noch zusätzlich natürlich die Erfahrung von diesen Mediationen, von deinen Berufen, muss man ja sagen, in der Mehrzahl. Und das ist doch für uns ganz wertvoll, für uns junge Frauen mit kleinen Kindern. Also vielen Dank fürs Ausholen.
Ja, das fand ich auch sehr, sehr schön. Und die Elternschaft, wie du sagst, meine Mutter sagt immer, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Also das hört ja nicht auf, sagt sie immer, das Elternsein, das bleibt ja ein Leben lang. Und dann sich irgendwie damit auseinanderzusetzen. Ja, und auf der anderen Seite hast du, was du erzählt hast, kam mir so bekannt vor. Ich hatte im Kollegenkreis immer wieder Leute, die waren irgendwann super Eltern, aber die waren kein Paar mehr. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das will ich auf jeden Fall. Ich will bei Kindern immer noch auch immer am Paar arbeiten, weil das war für mich so der Triggerpunkt zu sagen, okay, ich glaube, da liegt ganz viel Potenzial, wenn man sich da einfach verliert als Paar.
Das hört man auch immer wieder. Und das Spannende finde ich, dass die Menschen, mit denen man sich unterhält, die dann zum Beispiel sagen, ja, wir sind als Paar jetzt nicht mehr so gut, aber wir sind super Eltern und das reicht uns auch im Moment und so, sich dann doch oft verlieren, wenn die Kinder wieder Flücke werden. Also ich glaube, dass wenn man sich dann ganz und gar verliert auf dem Weg, dann geht das irgendwann doch in die Brüche.
Ja.
Aber es kann alles funktionieren, wahrscheinlich.
Das ist eine schöne Überleitung zur nächsten Frage. Da würde ich nämlich gern mal ins Familienrecht und Entscheidungsfälle einsteigen und würde dich gern fragen, wie wirken sich Scheidungen auf die Lebenssituation der ehemaligen Partner meist aus? Also gibt es generell Streitpunkte, die immer wieder auftauchen und wie könnte man dem auch vorbeugen?
Es gibt die meisten Streitpunkte wirklich auch in konfliktreichen Beziehungen bezüglich der Finanzen und der Kinder. Und meistens wird das eine benutzt, um das andere zu erreichen und umgekehrt. Was super traurig ist, in meiner Generation war das noch etwas anders. Das Scheidungsrecht war ja auch noch anders. Es gab noch das Schuldprinzip, sodass man eben auch, wenn eine Ehe schuldig geschieden wurde, dann konnte die Frau sich darauf verlassen, dass sie ein Leben lang versorgt wird. Aber das hat sich ja alles geändert. Heute ist es ja sehr, sehr partnerschaftlich ausgerichtet. Also ich kann den jungen Frauen nur raten, also das kann ich sowieso nur jedem Menschen raten, einen Beruf zu wählen, der einen erfüllt, aber der einen auch ausreichend ernährt. Das beginnt damit, dass man natürlich auch in Beziehungen mit Kindern die kleinen Mädchen genauso erzieht wie Jungs, mit den gleichen Chancen, dass sie ihre Frau im ganzen Leben stehen kann. Wenn eine finanzielle Augenhöhe schon von Anfang an in der Partnerschaft besteht, ist es auch so, dass auch bei einer Trennung das Konfliktpotenzial eher geringer ist, weil natürlich beide gut ausgestattet sind, beide können für ihren eigenen Unterhalt sorgen, beide haben Rentenansprüche erwirtschaftet, die ungefähr gleich sind. Je nachdem, wie das Vermögen von häuslicher Seite war, kommt darauf an, ob man den gesetzlichen Güterstand hat oder ob man einen Wahlgüterstand hat, also Gütertrennung gewählt hat, dann ist das wieder anders zu lösen. Es kommt eben immer auf die Gleichberechtigung an und die Augenhöhe. Und was schlimm ist, das ist eigentlich so für mich in meiner Tätigkeit, ich habe hier eben manchmal Frauen sitzen, die sind, was weiß ich, Mitte 50, Ende 50, die sind ihre Ehe eingegangen mit bestem Wissen und Gewissen und wollten eben gut ihren Job machen und mit der Kindererziehung sind ganz raus aus dem Job. Und dann stehen sie erstmal da und sagen, Gott, also entweder haben sie einen Ehevertrag damals unterschrieben, von dem sie mir sagen, hätte ich das gewusst, dass der das sagt, hätte ich das nie getan. Was so traurig ist, weil auch wir Frauen haben Verantwortung. Wir können nicht sagen, wir kriegen einen Vertrag vorgelegt, von dem wir gar nicht richtig wissen, was er beinhaltet. Jeder Autokaufvertrag wird so geprüft auf Herz und Lunge, damit man irgendwie für den Fall, dass da ein Missstand ist, die Schadensersatzsprüche geltend machen kann. Aber ein Ehevertrag, viel wichtiger, der mein ganzes Leben prägt, der ist zu prüfen und jede Klausel ist zu verstehen. Das kann ich nur jedem empfehlen.
Ja, ich habe direkt eine Frage dazu. Wir haben nun ganz, ganz viele Hörerinnen. Kannst du mal runterbrechen, auf was diese Frauen denn prüfen sollen? Ich kann mir vorstellen, dass eine junge Frau vielleicht da ein bisschen schaut, wenn sie dann mal sowas vorgelegt bekommt.
Ich würde an Stelle der jungen Frauen prüfen, letztendlich, wenn sie sagen, wir wollen eigentlich immer gemeinsam für unser Einkommen sorgen. Aber wenn wir einen Kinderwunsch verfolgen, wie ist es in der Zeit, in der einer von uns aufhört, tätig zu sein? Wie wird sichergestellt, dass in der Zeit für die Rentenansprüche gesorgt wird, dass die weiterhin so eingezahlt werden wie vielleicht zur Berufstätigkeit, je nachdem, wie lange dann ausgesetzt wird. Darauf würde ich achten, dass keine Versorgungslücken entstehen. Und ansonsten kann ich auch nur jeder jungen Frau empfehlen, und das ist ja jetzt auch möglich, weil Kita-Plätze vorhanden sind, nach 3 Jahren wieder anzufangen zu arbeiten. Spätestens, also auch dann 70, 80 bis 100% wieder tätig zu sein. Das ist wichtig.
Oder zumindest eine Lösung dafür zu finden, wie das geregelt wird.
Unser Geschäftsführungskollege Gordon, der erzählt immer ganz gerne, dass er in Beratungsgesprächen mit Paaren sehr oft sieht, dass die Frau im besten Alter, sagen wir zwischen 45 und 50, vielleicht sogar 60, Versorgungslücken aufweist. Er schaut sich dann die Bilanzen an und sagt, da ist eine große Versorgungslücke bei der Frau. So Stichwort Rentenlücken, Altersarmut, die ja Frauen viel öfter betrifft als Männer. Und die Frau sitzt dann, beziehungsweise das Paar sitzt dann vor ihnen und die Frau sagt, was habe ich falsch gemacht? Mein Mann hat ganz gut Geld, aber was, wenn er sich noch trennt? Was soll ich tun? Ich habe jetzt hier eine Versorgungslücke. Ich habe unsere Kinder großgezogen, habe 4 Kinder. Und dann sagt Gordon, ist doch ganz einfach, du musst dich nur scheiden lassen.
Das finden die Ehemänner meistens nicht so witzig und sind dann meistens doch noch bereit, etwas Altersvorsorge für ihre Frau zu machen. Das ist natürlich viel zu spät. Also so mit, wie du sagst, Mitte 50, Ende 50, da noch anzufangen, vorzusorgen, das hätte einfach viel früher passieren können. Wie nimmst du diese ungerechte Verteilung von Rentenansprüchen aufgrund von Care-Arbeit in deiner Arbeit wahr? Also wie ist das Entscheidung? Wie hoch ist das Streitpotenzial da?
Wenn die Ehe geschieden wird, ist es ja so, dass von Amts wegen im Rahmen des Versorgungsausgleichs die Rentenanwartschaften, die in der Ehe angespart wurden, hälftig geteilt werden. Das ist das, was wahrscheinlich Gordon damit meint. Dann kriegt sie auch die Hälfte. Und das ist auch richtig, das ist auch sinnvoll so. Aber ich sag mal etwas, also ich bin ja gar kein, also, oder sagen wir so, vielleicht bin ich doch eine Manze. Wenn das umgekehrt so wäre, wenn die Männer so viel Care-Arbeiten leisten würden wie wir Frauen, nebenbei nochmal die alte Mutter zu versorgen, den alten Schwiegervater, die ganzen kleinen Kinder, die würden sich das aber ganz anders drehen. Und da ist es unsere Aufgabe, dass wir das einfordern. Das ist auch nicht unsolidarisch, sondern es ist total gleichberechtigt und wichtig. Vielleicht auch mal den Partner, den Ehemann, eine Woche mit 2, 3 kleinen Kindern allein zu lassen und zu sagen, dann guck doch mal, wie du das alles hinkriegst. Ich habe eine Freundin, die hat immer alles am Samstag erledigt, weil ihr Mann so gerne segeln ging. Nun wollte sie aber auch einmal ein Wochenende verreisen und hatte eben für Samstag, nämlich für die beiden Kinder, die damals am Samstag noch aufgrund ihrer besonderen Schule zur Schule gingen, eine Liste gemacht und hat gesagt, das mache ich immer so und dann kannst du das alles schön abarbeiten. Und als sie am Sonntagabend zurückkam, waren 3 Punkte von 10 abgearbeitet und er hat zu ihr gesagt, das kann man gar nicht schaffen. Und ich musste so lachen, weil das ist das tägliche Business von uns Frauen. Und wenn es dann um Mitternacht noch irgendwie Klagen gibt, weil man aufgeregt ist wegen einer Mathearbeit, dann sitzen wir nämlich auch noch am Bett. Und das wird in unserer Gesellschaft viel zu gering geschätzt und wird auch gar nicht eingepreist. Und das ist die Kehrseite. Wir Frauen sollen alle arbeiten, aber dass am Ende vielleicht auch Kinder dabei auf der Strecke bleiben, die ja höchst individuell mit ihren Persönlichkeitsausrichtung ganz unterschiedlich gemanagt werden müssen, dass die dabei durchs Raster fallen und am Ende vielleicht therapeutische Hilfe brauchen, weil wir Frauen nicht genug Zeit haben. Das finde ich auch höchst bedauerlich.
Ja.
Vieles ist heute besser, gleichberechtigter, aber ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, einige Jahre ausschließlich für die 3 Kinder da zu sein, denn die Basis zu legen dafür, dass die gut starten können und zwar nicht nur, weil sie irgendwie das 1x1 gut können, sondern weil sie seelisch gut ausgestattet sind, ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, auch da müssten wir Frauen viel mehr für unsere Rechte kämpfen, denn wir stellen ja fest in unserer Gesellschaft, dass die seelische Gesundheit nachlässt. Und ich glaube, es ist schwierig, weil diese mütterliche oder väterliche Präsenz immer weniger wird. Und es ist immer einer Hektik unterworfen, die mir für viele Familien und auch gerade für die Kinder furchtbar leid tut.
Du sprichst da so viele wichtige Punkte an. Zum einen natürlich als allererstes das Füreinander sorgen. Also da sind wir wieder bei einer Partnerschaft. Care-Arbeit ist eben nicht Frauensache, sondern ist halt Arbeit, die erledigt werden muss, um die Kinder gut zu begleiten. Aber es ist ja Teil des Patriarchats und dann bin ich auch gern Feministin und Emanze, zu sagen, dass Männer sich da ja gerne rausziehen und sagen, das kann ja nur die Mutter machen. Ich sehe das so viel im Bekanntenkreis, dass ich mir vorher sicher war, dass das gute Väter werden, die viel machen und dann ist das Kind da und es ist so, nee, also ich muss dann ja aber abends zum Sport. So, also 3-mal die Woche muss ich auf jeden Fall zum Sport, da bin ich vor 9 Uhr nicht zu Hause. Also ja, ich kann morgens früh mal das Kind vielleicht für eine Stunde betreuen, damit du ein bisschen ausschlafen kannst.
Nee, duschen und einkaufen darfst du dann in Ruhe. Und dann denke ich so, nee, Moment, duschen ist keine Zeit für mich. Ist nicht das Gleiche, wie wenn du eine Stunde zum Sport gehst. Duschen ist mein absolutes Lebensminimum.
Ja, ja, und da habe ich, glaube ich, einfach Glück gehabt mit meinem Mann, der das, also glaube ich, selbst so vorgelebt bekommen hat in seiner Ursprungsfamilie und der das jetzt einfach ganz selbstverständlich so lebt. Aber dann in den weiteren Gesprächen oder im weiteren dann natürlich auch noch das ganze Thema Rentenansprüche. Das habe ich so viel in Beratungen, dass das Schöne ist, dass die Frau zu Hause bleibt. Und ich habe die Zeit mit meinen Kindern so genossen in der Elternzeit. Das ist ja auch Zeit, die kommt nicht wieder. Meine Kinder sind jetzt 5 und 3 und ich merke einfach, oh Gott, ich muss jede Zeit mit denen nutzen, weil jetzt sind sie noch klein. Einen ganz großen Punkt hat für mich gebracht, dass ich letztens gelesen habe, dass wir 75% der Zeit, die wir mit unseren Kindern haben, verlebt haben, wenn die Kinder 12 sind. Und das hat mich so nochmal auf den Hosenboden gesetzt, dass ich dachte, nee, ich muss jetzt einfach diese Zeit mit den Kindern nutzen und gleichzeitig natürlich auch dafür sorgen, dass ich meine Rentenansprüche habe. In ganz vielen Beratungen mit jungen Familien habe ich es, dass ich sage, na dann sorgt der Mann halt vor. Der Mann arbeitet weiter Vollzeit, Und wir stellen jetzt deine privaten Rentenverträge nicht beitragsfrei in Elternzeit. Die zahlt gefälligst deinen Mann weiter. Und lass uns mal drüber sprechen, ob wir das nicht noch erhöhen, weil du danach auch in Teilzeit weiterarbeitest. Und das ist für viele so, nee, es geht ja nicht. Da ertappe ich mich selbst auch. Ja, wir sind gleichberechtigt und jeder zahlt gleich viel ein und jeder gibt gleich viel. Und ich kümmere mich dann ums Kind und er bringt das Geld nach Hause. Aber es ist ja nicht gleich. Also es mag in dem zeitlichen Teil gleich sein, auch das sehe ich, glaube ich, aber persönlich noch nicht. Sondern wir sind nicht mehr gleichgestellt. Wir haben dann unterschiedliche Einkommen. Und dann zu sagen, naja, jeder verdient halt für sich sein Geld und jeder sorgt selbst für die Rente vor, funktioniert halt in so einer Familienkonstellation nicht mehr. Und dann müssen wir einfach mal drüber reden, zu sagen, hey, dann sorgt der Mann halt noch für die Frau mit vor. Ist überhaupt kein Thema.
Da beißt sich keiner einen Zacken aus der Krone. Ich glaube, das Problem ist, dass man heute immer noch denkt, so, Kinder erziehen, das kann ja jeder. Aber wir müssen ja als Gesellschaft feststellen, dass das nicht jeder kann. Es ist eben eine super anspruchsvolle Arbeit. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich arbeite hier sehr viel. Ich arbeite wahrscheinlich immer noch 50 Stunden. Aber als noch alle drei Kinder zu Hause waren und ich auch meine Eltern, die alt wurden, begleitet habe. Und ich fand jeden Tag herausfordernd, anspruchsvoll. Denn bei Arbeit mit Kindern muss man sich ja überlegen, was mache ich wann, wie? Und was ist mein Ziel? Wo sollen die hin? Man muss also auch einen gewissen Plan haben. Das heißt nicht, dass man sie drillen will, sondern es heißt, wie kann man sie innerlich stabil vorbereiten für diese Gesellschaft, die ja ständig und stetig im Wandel ist. Wie können sie teilnehmen? Wie können sie den Bildungsanspruch, den sie selbst haben, für sich auch erfüllen? Und wie können sie ihre Neigung entsprechend eine Berufstätigkeit ergreifen? Und das ist ja eine super wichtige Aufgabe. Und wir merken ja in unserer Gesellschaft, dass wir so viel Geld mittlerweile in der Krankenversicherung für psychische Erkrankungen ausgeben. Ja, weshalb denn? Weil sich viele Menschen am Anfang des Lebens, ich habe zum Glück eine Tochter, die Psychologin ist, die mir das schon mal erklärt hat, in den ersten 3 Jahren, die sind so entscheidend. Die Kindheit ist so entscheidend. Alles in der Psychologie, in der Psychotherapie, in der Psychiatrie läuft auf die Kindheit zurück. Wir haben so viele Stellschrauben, an denen wir tätig sein müssen. Weshalb wird diese Arbeit immer noch als, ja, kann ja jeder. Ja, nur weil jeder irgendwie ein Kind kriegt und da reinpurzelt und sagt, oh Gott, war ich schwanger, habe ich das bekommen. Das so in ein Leben reinzustolpern, halte ich überhaupt nicht für richtig. Und wenn ich das richtig verstehe, machen sie da ganz super Arbeit, indem sie eben jungen Frauen sagen, sei selbstbewusst, es ist eine gute Arbeit, die du tust, deshalb hast du auch ein Recht, Ansprüche zu stellen, dass deine Versorgung gesichert ist.
Ja, weil ich finde, auch das ist ja der Punkt. Also es ist wichtig, unsere Kinder gut zu begleiten, aber es ist ja genauso wichtig, auch als Frau sich abzugrenzen und zu sagen, also das Beispiel, was du gebracht hast, ja, das ist nicht schaffbar an einem Samstag und ich schaff's trotzdem. Finde den Fehler im System. Einfach dazu sagen, nee, es geht nicht. Also das merke ich so oft selbst, wie der Anspruch der Gesellschaft an Mütter ist. Wir müssen eigentlich alles können und wir müssen alles wissen und wir müssen alles tun und am besten den Männern abends ja noch die Pantoffeln hinstellen.
Und dabei bitte noch gut aussehen, nicht das nicht vergessen.
Genau, der arme Mann war ja den ganzen Tag arbeiten. Also auch dieses, was die Gesellschaft auch von Frauen erwartet und ja nicht nur die Gesellschaft, sondern ja auch wir Mütter selbst. Also wie sehr wir Frauen uns einfach selbst zerfleischen vielfach.
Ja, ich muss so lachen. Es gab so ein herrliches Video, wenn ich es vorspielen könnte. Ich würde es euch am liebsten vorspielen. Es war in einer Talkshow, ich weiß gar nicht, ein Komiker, ich glaube, der heißt Schröder, der hat dann gesagt, ja, wir Frauen, wir müssen eben die Kinder erziehen, die müssen klasse sein, die müssen immer proper aussehen. Aber wir selbst, wir müssen also durchgestylt, durchtrainiert, die Haare müssen sitzen, wir müssen mütterlich sein den ganzen Tag über und abends müssen wir die sexy Liebhaberin sein und natürlich die schönste, wenn man noch irgendwo zu einer Party geht. Das ist die Quadratur des Kreises. Aber letztendlich ist es immer der eine, der diesen Anspruch in den Raum stellt. Wir wissen ja gar nicht, wer hat den Anspruch eigentlich in den Raum gestellt. Und wir Blödis, die wir es mitmachen, die wir immer noch sagen, ja, okay, also gut, ich habe jetzt zwar 15 Stunden gearbeitet, weil das eine Kind krank ist, das andere muss für eine Klassenreise fertig gemacht werden, das dritte muss irgendwie noch für eine schwierige Lateinarbeit üben. Und ich bin völlig fertig, aber jetzt mache ich mich noch, style ich mich noch, jetzt bin ich noch richtig schick. Anstatt zu sagen, nee, I give a shit, ich bin einfach fertig. Genauso wie der Mann, der natürlich berechtigterweise, wenn er einen unangenehmen Tag hatte, sich aufs Sofa knallt und sagt, ich möchte weder was hören, ich möchte noch nichts sehen, ich möchte jetzt die banalste Netflix-Serie gucken, die es nur auf dem Apparat gibt. Fair enough, jeder hat das Recht dazu, aber wir Frauen müssen eben auch sagen, ja, das ist ein anspruchsvoller Job, den ich dann erledigt habe und bitte geht in der Gesellschaft, geht in der Partnerschaft mit mir dafür respektvoll um.
Ja,
danke.
Ich glaube, wir brauchen einfach viel mehr Plädoyers dafür, dass Care-Arbeit wichtig ist, dass der Anspruch der Gesellschaft an Frauen oder an Mütter in dem Fall überzogen ist und dass einfach Care-Arbeit gerecht aufgeteilt werden muss. Und wenn das nicht möglich oder nicht gewollt ist, auch das ist ja möglich. Also wenn die Frau 3, 4, 5, 6 Jahre voll zu Hause bleiben möchte, auch da total okay. Das muss jede Familie für sich entscheiden. Aber auch dann einfach so fair zu sein und zu sagen, ich sorge halt irgendwie vor. Also ich schaffe halt irgendwie eine Gleichstellung, wenn schon nicht in Arbeitszeiten, wie auch immer, dann zumindest in Ansprüchen.
Ich glaube aber auch, eins ist wichtig, dass die Frauen auch nicht, wenn sie sagen, jetzt bin ich 6 Jahre zu Hause, ach Gott, 10 sind auch noch schön oder noch länger, ist ja auch dann, wenn die Kinder größer werden, etwas weniger Arbeit. Man ist vormittags für sich. Dass sie dann eben auch sagen, ich muss auch jetzt diese Lücke wieder füllen. Und das ist manchmal bei mir so, dass es Frauen dann gibt, oftmals auch aus sehr guten Verhältnissen, die dann sagen, naja, aber ich habe eigentlich so gedacht, bis ich weiß nicht, wann ich zu Hause bleiben kann. Nein, das ist auch nicht vorgesehen. Ich finde, es auch da spielt sich Partnerschaft ab. Man kann nicht sagen, der eine muss immer arbeiten außerhalb des Hauses und der andere kriegt weniger Arbeit mit zunehmendem Alter der Kinder, sondern dann muss auch die Lücke gefüllt werden. Und das ist auch solidarisch, dass vielleicht der Partner dann sagt, wer auch immer das ist, Mann oder Frau, dass man sagt, okay, ich steige jetzt wieder ein, ich verdiene jetzt auch wieder dazu, vielleicht kannst du dann etwas kürzer treten. Ich finde, auch das ist Partnerschaft.
Frauen sollten, glaube ich, zwei Dinge besser beherrschen, und zwar einmal Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und das andere ist Verantwortung. Da sollten sie unbedingt besser werden in diesen beiden Punkten. Und ich meine nicht nur, aber auch ganz stark Verantwortung für sich selbst, aber auch mal für ihren Partner. Gemein wird es natürlich, wenn der Mann die Verantwortung für die Frau auch völlig abgibt, dann wird es fies, weil eine Frau kann nun mal bei einem Baby oft nicht anders als zu Hause bleiben. Aber wenn die Kinder älter werden, und das ist ja das, was du meinst, dann sollte man vielleicht dann so Stück für Stück seine eigene Verantwortung auch wieder tragen.
Ich erlebe es im Privaten eher andersrum, dass die Frau die Verantwortung trägt. Also die Frau kümmert sich um Finanzen und alles, was mit den Kindern zu tun hat. Und der Mann geht halt 8 Stunden arbeiten, kommt nach Hause und setzt sich dann halt hin. Und die Frau regelt dann noch die Playdates mit den Kindern, die Kinderarztbesuche.
Aber
also genau das Gegenteil.
Mit Verantwortung meine ich, für sich selbst zu sagen, so bis dahin und nicht weiter, mein lieber Freund. Und im schlimmsten Fall holen wir uns eine Mediatorin.
Okay, ja. Nee, dann bin ich bei dir.
Ja.
Ja, aber dann schließen wir den Kreis. Wie ist deine Meinung zu Eheverträgen, liebe Heike?
Ja, ich denke, manchmal ist das wichtig und sinnvoll, weil der gesetzliche Güterstand noch immer auf die Hausfrauenehe abstellt, dass man Eheverträge abschließt. In der Regel wird es sowieso passieren, wenn die wirtschaftlichen Ausgangslagen sehr unterschiedlich sind. Man kann aber auch während der Ehe noch einen Ehevertrag schließen und sagen, jetzt stellen wir fest, wir müssen hier nochmal irgendwas regeln, was wir zu Beginn nicht bedacht haben. Irgendwie ist ja auch oft so, dass wenn ein Mann vielleicht in eine Praxis geht, also da andere Praxisteilnehmer sagen, alle müssen Ehevertrag abschließen, weil sonst im Rahmen einer Scheidung, im Rahmen der Zugewinn-Ausgleichsverhandlung auch das Praxisvermögen mit reingehen würde in die Auseinandersetzung, sodass das ausgeschlossen wird. Also wenn beide am Anfang nichts haben, kein Vermögen haben, beide normal auf gleich viel verdienen, gleich viel für ihre Altersvorsorge tun, dann bedarf es keines Ehevertrages, sagen wir mal so. In dem Moment, wo die Verhältnisse sehr unterschiedlich sind, sollte man einen abschließen.
Ein Ehevertrag macht Sinn, sagst du, wenn die Verhältnisse sehr ungleich werden, aber im Grunde ist doch der Versorgungsausgleich dann auch dafür da.
Der Versorgungsausgleich, der findet ja grundsätzlich immer statt. Also wenn du eine Ehe eingehst und wenn du den heutzutage ausschließt, den Versorgungsausgleich, dann musst du aber dafür einen Ausgleich schaffen. Also dann ein Ehevertrag wird auch von Amts wegen vom Gericht auf Sittenwidrigkeit überprüft. Früher war es ja üblich, gelegentlich der Fall, dass alles ausgeschlossen wurde. Also ein etwas älterer Mann heiratete eine etwas jüngere Frau und dann wurde alles ausgeschlossen. Versorgungsausgleich, Zugewinnausgleich und so weiter. Noch Unterhaltsansprüche und so weiter und so fort. Und dann stand die da und das wurde eben, und das war dann so. Aber mit zunehmender Emanzipation und auch Gleichstellung wird das eben gemacht, dass das Gericht prüft, ist dieser Ehevertrag sittenwidrig. Und wenn man feststellt, gibt es einen Kernbereich, der geprüft wird. Kernbereich bedeutet, dass der Versorgungsausgleich, wenn der ausgeschlossen wird, muss da irgendetwas für ein Substitut geben, das irgendwie lebenslangen Unterhalt bezahlt wird. Oder ich weiß es nicht was. Und den Trennungsunterhalt in der ersten Zeit nach der Trennung, der kann sowieso nicht ausgeschlossen werden. Also es wird einem einfach überprüft, ob die Verhältnisse sich auch im Laufe der Ehe so verändert haben, dass der gar nicht mehr gelten kann, dieser Ehevertrag. Und ob er von Anfang an sittenwidrig war.
Ja, okay, genau. Das würdest du sagen, es macht für eine Frau grundsätzlich eher Sinn, keinen zu machen und sich eben also auf diesen Versorgungsausgleich fallen zu lassen? Oder gibt es immer mal Konstellationen, wo es total Sinn macht?
Es kommt darauf an.
Ja, es kommt darauf an, ist auch Helenes Lieblingsantwort.
Also es kommt darauf an, wie alt man ist. Wie sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen? Wie möchte man die Ehe führen? Soll sie kinderlos bleiben? Dann machst du natürlich Sachen anders, als wenn du Kinder planst. Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich auch beraten lässt. Dass man einfach sagt, es ist genau wie beim Autokauf oder beim Wohnungskauf. Ich muss alle Verträge, alle Möglichkeiten mal anschauen. Ich habe es mir jetzt in der Vergangenheit, das sind dann schon die Freunde meiner Kinder, die Anfang 30 sind, die dann schon mal herkommen und sagen, erklär uns doch mal, wie ist die rechtliche Ausgangslage, sollen wir einen schließen, sollen wir keinen schließen, das und das ist der Hintergrund und so weiter. Also das, was ich daran schön finde, ob sie dann einen schließen oder nicht, ist, mag dahingestellt sein, aber sie beschäftigen sich damit. Sie beschäftigen sich damit, dass sich etwas verändert. Man geht in eine Beziehung rein. Das hat nicht nur emotionale, menschliche Komponenten, sondern eben auch wirtschaftliche. Und das finde ich gut, das finde ich wichtig. Denn das, was ich erlebt habe gelegentlich, also das habe ich vielleicht schon eingangs gesagt, vielleicht wiederhole ich mich, dass jemand bei mir sitzt und sagt, hätte ich das gewusst, was ich da unterschreibe, ich hätte es nie unterschrieben. Ja, das ist doof. Also deshalb finde ich das schön, wenn heute die jungen Leute schon sagen, erklär doch mal, woran muss ich denken, was sind überhaupt die Auswirkungen?
Und das ist wieder der Punkt, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und nicht ins offene Messer zu rennen mit offenen Augen.
Genau, und interessant ist auch, bei diesen Gesprächen, wo die Paare ja in der Regel zusammen sind, lernt man sich auch kennen.
Stimmt.
Man merkt plötzlich, ist der andere eigentlich mit mir auf Augenhöhe? Wie sieht der mich eigentlich?
Stimmt.
Sagt er, ja, Moment, also wenn du krank bist, natürlich sorge ich für dich. Oder sagt er, ja, wie machen wir denn das eigentlich, wenn du krank bist? Ja, dann, So, versteht ihr, was ich meine?
Ja,
das
total.
Das ist natürlich schon, man weiß plötzlich, mit wem man es zu tun hat.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich nochmal ein zusätzlich positiver Punkt, der dafür spricht, dass man da ins Gespräch geht.
Und wie immer kann man den Menschen nur vor den Kopf gucken. Das so oft erlebt, selbst im Familienkreis, wo du denkst, nee, das passiert nicht, wir verstehen uns so gut, natürlich führen wir da das Gespräch. Und dann kann man den Leuten doch nur vor den Kopf gucken und man denkt, wie ist das jetzt passiert? Was wurde aus? Nee, wir sprechen immer miteinander.
Aber was genau das bestätigt, an erster Stelle guckst du, wer du bist, was kannst du, was machst du? Und wenn du für dich gesorgt hast und auch für dich weißt, ich bin glücklich so, ich bin mit mir, meinem Beruf, ich wollte auch diese, was weiß ich, 1, 2, 3 bis 5 Kinder, ich stehe dazu, ich will mein Leben so führen, dann kann dich der andere auch gar nicht umwerfen mit seiner komischen Haltung zu irgendwas. Aber was ich leider auch immer mal wieder höre und feststelle, ja, er hat gesagt, wir machen das so. Er hat gesagt, Moment, wer bin ich denn? Ein Appendix von irgendjemandem? Nein, ich bin ja ich. Und ich möchte die Frauen dahin kriegen, dass sie sagen, das bin ich. Ich möchte das so durchziehen und mein Leben führen. Und der Mann ist nicht der Böse, gar nicht. Ein Mann ist klasse. Also ich finde das Leben ohne Männer sehr traurig, furchtbar. Aber er ist genauso wie ich und hat Ziele und Wünsche und Vorstellungen. Und man muss natürlich auch manchmal sagen, wenn jemand wahnsinnig naiv ist, dass denn der andere sagt, ja, okay, ist ja super, dann mache ich das so, wie ich will. Und sie trampelt immer hinterher. Das eine bedingt das andere. Dafür muss gesorgt werden. Und das liegt auch in der Hand der Frauen.
So ist es.
Und dann gibt es noch 2 spannende Fragen zum Schluss. Welche Menschen inspirieren dich?
Mutige Menschen, die die Welt und die Sachverhalte aus ganz unterschiedlichen Perspektiven angucken können und mir die auch vermitteln können und für mich eine neue Perspektive auf altbekannte Dinge eröffnen. Dass ich wachsen kann und auch meine Neugierde befriedigt wird. Und vor allen Dingen, wenn ich dann merke, da ist ein großer Wissensfundus dahinter. Das macht mir große Freude. Also solche Menschen, ja.
Sehr spannend. Und welches Buch hast du zuletzt gelesen?
Ich muss ehrlich gestehen, ich bin sehr literaturaffin, aber zum Lesen selbst komme ich gar nicht mehr. Aber ich bin ein großer Freund von Audible. Ich lasse mir im Augenblick alles vorlesen. Und
ja,
tatsächlich lese ich hier so viel. Und dann denke ich, nee, boring. Ich kann nicht am Wochenende das Gleiche wieder machen. Aber dann mache ich so meine Gartenarbeit und höre ein Hörbuch. Und vielleicht ist es für euch interessant, vielleicht kennt ihr das Buch Eine Frage der Chemie. Das ist von der Bonnie Graham. Das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist so, also amüsant. Ja, ist eine tolle, starke Frauengestalt. Und es ist, zeigt eben auch, wie eine Frau ihren eigenen Weg findet und geht und sehr eckig ist. Und einfach sie selbst. Und ich glaube, das würde ich so gerne jedem auf den Weg geben, sei nicht angepasst, sei ruhig eckig, auch dann triffst du den richtigen Partner, weil der diese Eckigkeiten mich versteht von vornherein. Sei nicht angepasst und immer brav und freundlich. Das ist durch, müssen wir Frauen nicht mehr.
Vielen Dank für diesen tollen Vorschlag und vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Da waren so viele spannende Impulse bei, die auch unseren Hörerinnen hoffentlich weiterhelfen.
Liebe Heike, danke, dass du ein Verstärker für die Frauen dieser Welt bist und für die Familien dieser Welt. Vielen, vielen Dank und bis bald. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich muss mich nochmal einschalten. Beim Anhören ist uns aufgefallen, dass wir in diesem Podcast immer nur über Mann und Frau reden. Natürlich kommt es auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen zu ähnlichen Problemen oder auch zu ganz anderen Problemen. Und natürlich ist es auch wichtig, darüber zu reden. In diesem Podcast hat es sich ganz organisch so ergeben, dass wir viel über Mann und Frau geredet haben, weil das unsere Lebenswirklichkeiten betrifft. Zu einem anderen Zeitpunkt werden wir aber auch über gleichgeschlechtliche Beziehungen intensiver sprechen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.